Matthäus 19. Ich lese einen Abschnitt vor, ab Vers 27 und dann Kapitel 20, das erste Gleichnis. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Bitte verfolgt das in neuen Bibeln. Ich meine, manche Verse später benutze ich aus der Luther-Übersetzung. Ich denke, das kann bereichernd sein. Dankeschön. Matthäus 19, Vers 27. Daraufhin sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht er hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworten sie. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr noch einmal in mein Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbesitzer zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Als die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, trafen vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun der Erste an der Reihe war, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Soweit. Ja, lieber Herr, ich staune immer wieder über diese Gleichnisse, wie viel Gewicht und wie viel Schwere, wie viel Widerspruch auch sich in uns regt, wenn wir das lesen, wie die Welt auch so manches Mal auf deine Güte antwortet und ich mich selbst darum finde. Ich staune, bin bestürzt, Herr. Ich bitte dich, dass du dich unser annimmst, Herr. Dass wir aufs Neue deine Güte erkennen. Deine Freude am Geben, am Sorgen, an deinem Recht, Herr. Und dass wir, weil unser Herzen dich lieben, uns auch mitfreuen können, Herr. Siehst du, wie schwer es uns das fällt erstmal, dass auch wir von manchmal Neid heimgesucht werden. Wir sahen das auch in der Geschichte von diesen beiden Söhnen, dass der Ältere so bitter wurde, obwohl sich der Vater freute, Herr. Obwohl er sich auch mitfreuen könnte und auch für sich feiern lassen könnte, hatte er die Bitterkeit gewählt, das Unglück. Herr, bewahre uns vor der Sünde und so bitte ich dich, dass das Wort auch in unseren Herzen wirkt. Amen.
Amen.
Geliebte Gemeinde, vielleicht erstmal kurz die Überschrift zu dieser Predigt. Der Lohn der Nachfolge habe ich das genannt. Heute wollen wir uns mit dem Lohn befassen. Es ist weise, sich bewusst zu werden, dass unsere Zeit, unser Leben begrenzt ist hier auf Erden. Dass wir in unserem Leben nur, ich sag mal, abzählbar viele Möglichkeiten haben. Es ist begrenzt. Dass alles vergeht und wir werden nicht alles lernen können, wenn du gerne lernst. Wir werden nicht alles tun können, wenn du gerne was unternimmst. Wir werden nicht alles erleben können. Nicht unbedingt wirst du vielleicht einen Enkel sehen oder welchen Traum du noch vielleicht verfolgst für dein Alter. Vielleicht klappt das nicht. Unser Können, unsere Kraft und unsere Zeit hier im Leben sind begrenzt. Und nicht nur das, sondern wie der Norden von dem Süden, unterschiedliche Himmelsrichtungen, und wenn man in eine oder jene Richtung geht, an unterschiedlichen Orten landet, so ist es auch in unserem Leben so manches Mal. Wir können nicht in alle Richtungen gleichzeitig gehen. Weise ist es zu bedenken und die rechten Entscheidungen zu treffen. Mit dieser Erkenntnis stellt sich die Frage, was du mit deiner Zeit tust, wo du hingehst und ob du das, was wertvoll ist, was Gewinn bringt. Als die Jünger sahen, dass, und wir lesen das in einer Geschichte, Kapitel 19, Vers 16, also kurz vor unserem Text hier, als die Jünger sahen, dass dieser reiche, angesehene Mensch, Mann, Jüngling wird er in Luther-Übersetzung manchmal genannt, dass dieser Reiche schwer ins Himmelreich kommen kann oder vielleicht sogar wahrscheinlich gar nicht dort ankommt, drängte sich bei ihnen die Frage auf, wenn dieser hervorragende Mann, angesehen, nicht ins Himmelreich kommt, wer kann dann ins Himmelreich kommen? Also sie haben diesem Mann offensichtlich viel Wert zugemessen. Wer kann dann ins Himmelreich kommen? Und dann lesen wir in unserem Text, darauf stellte Petrus diese Frage. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Vielleicht in diesem Spruch, den Jesus auch immer wieder erwähnt, als Lehrer, könnten Petrus seine Worte auch so gesagt werden. Für dich, Jesus, sind wir die Letzten geworden. Wir haben alles zurückgelassen. Was bekommen wir? Wir sehen hier, während der reiche Mann sein Leben und sein Reichtum liebte und offensichtlich vor den Menschen einen großen Wert hatte, galt das Gegenteil für die Jünger hier. Bevor wir auf die Antwort Jesu eingehen, müssen wir diesen ersten Vers, Vers 27, etwas näher betrachten. Was bedeutet wahre Nachfolge? Was bedeutet hier diese Schwere? Also ich messe ihr eine Schwere zu. Wir haben alles verlassen und dir nachgefolgt. Und ich denke, schwer ist es deshalb, weil wir auch in der heutigen Zeit deutlich und häufig sehen, dass Gläubige Kompromisse machen mit der Welt und versuchen, sowohl alles zu behalten, als auch zu glauben. Wir sagen, es geht beides, es wird irgendwie klappen. Und hier sagt Petrus, wir haben alles verlassen. Das hören wir nicht gerne. Erster Abschnitt, die Kosten der Nachfolge. Ich möchte einige Bibelstellen mit euch betrachten. Matthäus 4, Vers 18. Dort sehen wir die Berufung einiger Jünger und was Jesus zu ihnen sagte. 18 bis 22. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Wir lesen hier, dass bei der Berufung von diesen beiden Aposteln sie alles verlassen hatten. Sie ließen es einfach liegen. Vielleicht haben sie Kleinigkeiten gemacht oder ihrer Familie gesagt. Petrus sagte vielleicht zu seiner Frau oder brachte ihr die Nachricht. Aber was der Evangelist hier meint, sie brachen schnell auf. Sie verloren keine Zeit. Es ging nicht darum, einige Dinge noch zu regeln, sondern es ging darum, Jesus nachzufolgen. Petrus war auch verheiratet, oder Simon. Er ließ seine Frau nicht in dem Sinne zurück, endgültig zurück, sondern er stellte sie der Nachfolge Christi unter. Wir erfahren im Evangelium oder auch später in den Briefen, dass auch seine Frau gläubig wurde. So ging es auch Jakobus und Johannes. Wir lesen das in Markus 1, 16 bis 20, das brauchen wir jetzt nicht. Sie verließen ihre Arbeit und ihren Vater, heißt es dort. Damals wahrscheinlich noch etwas mehr als heute, war es so, dass die Söhne wahrscheinlich in die Fußstapfen ihrer Väter traten. In das, was der Vater aufbaute, in das, was er arbeitete. Das Handwerk, was sie von ihm gelernt hatten. Vielleicht hatte er Pläne für sie. Das wird nicht klar. Vielleicht glaubte er auch. Aber sie verließen um Jesu willen ihre Arbeit, ihre Pläne. Matthäus 8, Vers 19 lese ich, sagt Jesus, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Du sagst, du bist ein Jünger Jesu. Du folgst ihm. Und hier sagt dein Herr, er hat keinen Ruheort, er hat hier keine Heimat, keinen bleibenden Ort. Er zieht weiter. Ein Vers darauf sagt er zu einem anderen Jünger, lass die Toten ihre Toten begraben. Scheinbar selbst legitime familiäre Pflichten müssen manchmal gegenüber dem Reich Gottes Nachrang haben. Nachfolge Jesu kommt zuerst. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, Es ist nicht wert, mein Jünger zu sein, sagt Jesus. Und sagt weiter, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, an uns Väter, an uns Mütter, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Jesus sagt hier auf keinen Fall, dass wir einander nicht lieben sollen. Wir sollen einander lieben, wir müssen einander lieben. Er sagt hier aber, dass er für uns an allererster Stelle stehen muss, kommen muss. In Lukas 14, Vers 26 heißt es, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Es ist wirklich schwer. Schwer, was Petrus hier sagt. Schwer, was Jesus hier sagt. Wir haben alles verlassen. Paulus, der Apostel, der Evangelist, war ein eifriger Mann. Begnadet. Schon vor seiner Bekehrung. In Philipper 3 sagt er, schreibt er, doch genau die Dinge, das ist nach dem neuen Genfer, die ich damals für einen Gewinn hielt, also er jagte, er war leidenschaftlich oder ja, wie sagt man, eifrig, ne? Voller Eifer, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Warum ich diesen Vers zitiere, ist, das, was ihn vorher so ausmachte, dieser Eifer, musste sterben. Er musste es verlassen. Warum? Was war das denn, was er nachjagte? Was sagt er denn damit? Das Streben nach Stellung, das Streben, religiösen Menschen zu gefallen oder das Streben, ein Gesetzestreuer zu sein, immer gerecht zu sein, immer Recht zu haben, war für ihn ein Schaden. Das musste er aufgeben. Und der Nachfolger Christi wurde er zum Verräter von diesen Menschen, in gewisser Weise. Er wurde ein Christ. All diese Bibelstellen lernen nicht, dass es darum geht, alles zu verlassen. Es geht nicht um einen äußeren, also eine Art asketischen Wandel, um eine äußere Frömmigkeit, die man darstellt. Es geht nicht darum, alles zu verkaufen und arm zu leben von heute an. Darum geht es überhaupt nicht in diesen Stellen. Und doch in gewisser Weise schon. Dein Herz muss von diesen Dingen gelöst sein. Das fordert er. Gott muss an die erste Stelle. Er muss über den Besitz. Über dem, was du dir als nächstes kaufen möchtest, was du dir wünschst für ein Auto, für ein Smartphone, was du dir wünschst für eine Küche. Der Herr Jesus muss darüber. Er muss mehr dir gelten als das, was deine Mutter, deine Frau, dein Mann, dein Kind, deine Eltern über dich denken. Oder dein Nächster hier. Er muss für dich mehr gelten. Das sind die Kosten der Nachfolge. Eigentlich, so drücken das einige Stellen im Neuen Testament aus, kostet die Nachfolge uns alles. Und so lehrt zum Beispiel Jesus in dem Gleichnis von der kostbaren Perle. Was musste der Kaufmann verkaufen? Alles. Um diese eine Perle zu haben. Die war alles wert. Und dazu sind wir,
bist du berufen als Gläubiger. Wenn du Christus erkennst, den Gerechten, den Herrlichen, den Liebenden, den Versöhnenden, der das Opfer für dich gab, dann bist du dazu berufen, alles hinzulegen und ihm nachzufolgen. Kehrt um und folgt ihm nach. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23 zum Beispiel, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Vielleicht ist es so, dass wir manchmal wirklich so eine Situation uns befinden, wie dieser reiche Jüngling in unserer Stelle zuvor. Er ging traurig davon, er war nicht bereit, alles zu verkaufen, weil das war sein Götze. Jesus forderte ihn auf, ja, du bemühst dich, du willst ein angesehener, hervorragender Mann sein. Aber damit kommst du nicht ins Himmelreich. Verkaufe alles und folge mir nach. Und er wurde traurig, denn er wollte das nicht loslassen. Ging es dir nicht auch so, wenn er das von dir fordern würde? Wir wissen nicht, was mit diesem reichen Jüngling war, aber wir wissen, dass unser Herr in seinem Handeln häufig so ist, dass er uns nicht überfordert, aber uns erzieht und zu dem Punkt bringt, wo der Glaube doch siegreich ist über diese Welt. Und so können wir dafür bitten, dass unser Herz, so stur es auch an manchen Dingen festhält, loslässt und Christus nachjagt. Petrus sagt, wir haben alles verlassen, alles zurückgelassen. Wir sind die Letzten in dieser Welt geworden. Um deinetwillen, aber die Welt lehnt auch dich ab. Doch was ist der Lohn der Nachfolge? Der Lohn der Nachfolge. Jesus ist es wichtig, dass seine Jünger und auch uns klar wird, was hier auf dem das ist ein Sprichwort, auf dem Spiel steht. Es ist kein Spiel. Es ist Gott wichtig, dass wir verstehen, worum es geht. Ja. So eine Art, da wo du dich investierst, dein Investment, deine Zeit, dein Leben, worum geht es denn? Verlierst du oder gewinnst du? Also, Matthäus schreibt hier, dass er sich zu allen Jüngern wandte. Und so gelten diese Worte auch dir. Du musst verstehen, worum es hier geht. Werde weise. Der Lohn der Nachfolge hat einen großen Gewinn. Es ist hundertfach wert. Und auch den Frieden und Versöhnung mit Gott und das ewige Leben. Und gar die hier richten oder in manchen Versionen steht, herrschen mit ihm. Die Herrschaft mit ihm bedeutet das. In unserem Text wird deutlich, dass der Zeitpunkt für diesen Lohn zukünftig ist. Zumindest der Schwerpunkt von Matthäus wird darauf gelegt. Wann wird das geschehen? Wenn der Menschensohn in der Wiedergeburt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt. Oder wie Luther bei mir das übersetzt, bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Hier ist die Wiederkunft Jesu gemeint, die Offenbarung vor der ganzen Welt, die Offenbarung der Herrschaft Jesu, das Gericht oder die himmlische Herrschaft. Und da heißt es, dass wir hundertfach wiederbekommen und unser Leben erhalten oder gewinnen oder retten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit mir auch Markus 10 aufschlagen. Da sehen wir eine der Parallelstellen. Das gibt es auch in Lukas, finden wir auch in Lukas, wo Jesus diese Worte spricht. Da legt der Autor ein bisschen einen wenig anderen Schwerpunkt. Aber wir verstehen, wir lernen daraus, wie die Gemeinde tatsächlich diese Texte deutete und wie sie sie verstand. Wie die Apostel darüber nachdachten, was sie lehrten. In Markus 10, Vers 30 steht, der nicht hundertfach empfange jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter der Verfolgung, unter der Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also dieses Jetzt in dieser Zeit. Die Apostel haben das, was Jesus sagte, nicht so verstanden, dass ihr verliert jetzt alles. Ihr habt nichts, ihr wohnt auf der Straße. Und erst am Ende, wenn wir uns wiedersehen, werde ich euch belohnen. Nein, die haben das nicht so verstanden. Sie verstanden sehr wohl, dass, wenn sie Jesus nachfolgen, dass der Herr für sie sorgen wird. Nicht im Sinne von, dass sie reich werden. Das meint hier der Text nicht. Es scheint so eher zu sein, dass sie sagen, auch dieses familiäre Häuser, da wo sie sich versammeln können, wo sie ein Haus haben, wo sie sich, sag mal, wieder zu Hause fühlen oder eine neue Heimat bekommen, wo sie Geschwister bekommen, neue Mütter, neue Väter, Brüder, Schwestern. Ja, wo sie zusammen arbeiten, in Äcker haben können und obwohl es eine äußere Verfolgung gibt, obwohl ihr Fremde seid in dieser Welt, Gott wird für euch sorgen. Ja, die Kosten der Nachfolge sind hoch und Jesus fordert sie mit allem Ernst, wir haben davon gehört, doch zugleich behandelt er unsere Sorge nicht leichtsinnig, nicht nichtig, sondern mit Sanftmut. Seine Zusage ist hier sehr gewaltig in diesen Versen 28, 29. Sorgt euch nicht. Gott möchte euch entlohnen. Hundertfach. Ich weiß nicht, ob ihr irgendetwas kennt, wo man hundertfach zurückbekommt. Das gibt's doch nicht, oder? Aber unser Herr ist so. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu euch, ihr bekommt hundertfach. Und so wird es sein, dass die jetzt die Letzten, die Ersten sind, die vielleicht angesehen sind, die reich sind, werden doch letztlich, weil sie an Gott vorbeigelebt haben, die Letzten sein. Aber die alles aufgegeben haben, die um der Nachfolge Christi, die um des Evangeliums willen jetzt leben, werden die Allerersten sein. Das ist ein Trost, das ist eine Zusage, ein Versprechen für dich. Deswegen wege deine Handlungen in deinem Leben weise. Weise ab und gehorche. Tu seine Worte. Auch an dieser Stelle ist eine Lehre nicht vorbei. Wir sehen, dass das nächste Gleichnis, das folgt, eben auch mit dieser gleichen mit diesem gleichen Sprichwort endet. Ja? Denn die Ersten werden die Letzten werden die Ersten sein. Dieses Gleichnis, das Jesus danach sagt, ist verbunden mit dem, was er schon hier sagt. Ist verbunden mit der Frage, die Petrus hier aufwirft. Was ist eigentlich unser Lohn? Was haben wir zu erwarten, wenn wir dir nachfolgen? Und hier, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn das erste Bild ist unvollständig von seinem Lohn. Und er beschreibt uns einen Teil. Die nächste Überschrift, der Lohn ist eine gnädige und souveräne Gabe Gottes. Jesus gibt uns ein Gleichnis von dem Weinberg, von den Arbeitern im Weinberg. Der Weinberg und die Arbeit darin meint wohl im übertragenen Sinne, ja, so eine Art, all das, was
Gehorsam zu Gott betrifft, all die Nachfolge Christi. Es meint den Gemeindebau, es meint ja, vielleicht auch eine Art Gehorsam im Alten Testament, wo geglaubt wurde an Gott und also gehorcht wurde. Der Weinberg ist ein bekanntes Bild aus der Bibel. Das meinte zum Beispiel im alten Bund Israel selbst. Das war sein Weinberg, wo er Frucht, also wo er hoffte, Frucht zu finden. Er baute das und freute sich an seinem Weinberg. Doch in unserem modernen Verständnis von, oder besser gesagt modernen, neutestamentlichen Verständnis gewinnt es noch eine größere Rolle von dem, was Gott von Anfang an angefangen hat und was durch Christus erfüllt, vollbracht ist und von der Frucht, die wir auch im Neuen Testament sehen, in Gemeinden, von dem Glauben, der durch eine Wiedergeburt geschieht. Und es betrifft eben die Arbeit in dieser Gemeinde oder an dem Werk Christi. Wie der Weinberg, Herr, im Gleichnis, so macht auch Jesus und Gott unseren Lohn sehr klar und sehr deutlich schon von Anfang an. Wir haben gerade darüber gehört, was uns erwartet. Es ist sehr klar, was wir zu erwarten haben. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Der Lohn ist ausgehandelt, heißt es im Gleichnis. Wir haben die Zusage, er entlohnt uns für unsere Arbeit. Und es geht in meinen Weinberg und arbeitet. Er versorgt uns des Tags über und viel mehr noch, er entlohnt uns. Und am Ende werden wir das ewige Leben bei ihm haben. Nun gibt es aber in diesem Weinberg unterschiedliche Arbeiten, wie es auch in der Gemeinde gibt und wie es auch in der Heilsgeschichte gibt, je nach Situation, vielleicht auch der Gemeinde. Und die Menschen, die dazukommen, scheinen unterschiedlich lang am Werk beteiligt zu sein. Unterschiedlich viel am Werk zu tun. Wir erinnern uns vielleicht an die Schreiben von Paulus, wo er an die Gläubigen schreibt und sie davor warnt, so eine Art die Evangelisten untereinander zu vergleichen, wer mächtiger, wer stärker, wer ein besseres Wort hat. Die Menschen haben sie verglichen. Und die Menschen, die dazukommen, scheinen ja auch vielleicht sich unterschiedlich Mühe zu geben. So dass man sagen könnte, die haben nur eine Stunde lang gearbeitet. Und der andere hat sein Leben lang gearbeitet, geschuftet in der Hitze. Manche deuten das etwas anders. Sie sagen, na gut, die von Anfang an im Heißplan, die mitwirkten, das waren die Juden. Sie waren von Anfang an dabei. Hier auch die Apostel waren auch zum Beispiel Juden und sie wirkten dabei. Und dann kamen die Heiden dazu. Die wurden auch gläubig. Sie hatten nicht so einen großen Anteil an der Arbeit, am Wirken. Die kam halt später dazu. So oder so, hier lernen wir etwas über Gottes Handeln an Menschen, welche Haltung wir dazu haben sollten. Und dass Gott hier alle gleich entlohnen möchte. Der Lohn für die Arbeit soll gleich sein. Und das ist irgendwie so ein Angelpunkt, wo es kippt, scheinbar, in diesem Gleichnis. Der Weinbergherr scheint sogar in gewisser Weise zu diesem Konflikt beizusteuern, ihn rauszukitzeln, zu beleuchten, was denn hier das Problem ist. Er provoziert, indem er ein bestimmtes Denken durch die Erstwahl der zuletzt gekommenen Arbeiter scheint es eine Art zu fördern, dass sich das offenbart, was die Arbeiter denken. Und dieses Denken will Jesus hier beleuchten und uns dadurch was lehren.
diesem Denken ist etwas zutiefst Falsches. Was ist das Problem hier genau? Lass uns, ich möchte hier nicht die einzelnen Berufungen der Arbeiter durchgehen, aber lass uns Vers 12 hier betrachten, was Jesus sagt, oder was einer der Arbeiter zu dem Herrn sagt. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Die Arbeiter vergleichen sich mit anderen. Diese hier. Die haben nicht so viel gearbeitet. Das ist doch ungerecht. Das ist eine Ungerechtigkeit. Wir können hier Parallelen sehen mit dem menschlichen Wesen. Viele Menschen auf der Straße sagen, Gott ist ungerecht, weil er das oder jenes tut. Wir könnten darüber philosophieren, was Gerechtigkeit bedeutet, wie man sie definiert, wie man gerecht sein kann. Menschen machen sich sehr viel Gedanken über soziale Gerechtigkeit. Der eine arbeitet viel, der andere wenig. Der eine hat trotzdem nicht genug zum Leben, obwohl er den ganzen Tag arbeitet. Oder Generationengerechtigkeit. Die Jugend macht sich Sorgen, dass ihnen nichts übrig bleibt und beklagen sich. Mann und Frau streiten gegeneinander um der Gerechtigkeit willen. Die wollen gleich sein. Menschen machen sich Gedanken, wie man die Umwelt gerecht behandeln kann. Und wir führen Kriege um der Gerechtigkeit willen. Ist es denn falsch, was dieser Arbeiter hier tut? Er fragt doch nur nach Gerechtigkeit. Grundsätzlich ist es nicht falsch, nach Gerechtigkeit zu streben, nach ihr zu suchen. Gott möchte, dass wir sogar gerecht sind vor ihm. Liebe Geschwister, unser Verständnis von Gerechtigkeit ist manchmal so verdreht. Ich werde dazu noch einige Beispiele geben, aber erstmal zwei. Wie zum Beispiel, ich habe eine Geschichte gehört darüber, ein Räuber bricht ein in einen Haushalt. Wir stehlen mit einer Waffe, wird angeschossen und verklagt den Hausbesitzer, weil er angeschossen wird. Es wäre ungerecht, dass er gleich geschossen hätte. Oder wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, die hat mich geschlagen und weint, es ist ungerecht. Und du forschst nach, was ist passiert? Hast du sie zufällig auch zuerst geschlagen? Ja. Und wisst ihr, so erwachsen wir häufig sind, unsere Gerechtigkeit ist nicht viel besser. Häufig nicht besser. Ich denke, bevor wir über die Gerechtigkeit grundsätzlich reden, müssen wir zu dem Konsens kommen, dass wir Geschöpfe sind. Dass wir abhängig von Gnade Gottes sind. Dass Gerechtigkeit fängt nicht bei uns an, sondern sie steht uns auch nicht einfach so automatisch zu. Einfach so aus dem Nichts, nein. Wir alle befinden uns in der Gnade und der Geduld Gottes und nichts. Also, nicht uns ist man zunächst mal schuldig, sondern wir sind eigentlich zunächst Gott Gerechtigkeit schuldig. Und uns mangelt es an dieser Gerechtigkeit vor ihm. Siehe zum Beispiel Jesus. Gibt dieses Beispiel, also dieses Gleichnis von dem Schuldner, der sehr, sehr große Schuld bei dem Herr hatte. Und auch er suchte Gerechtigkeit und hat seinen Mitknechten ins Gefängnis geworfen. Es war gerecht, was er getan hat, oder? Ihr merkt, wie unsere Sicht der Gerechtigkeit verdreht ist, falsch ist häufig. Er wirft ihn ins Gefängnis, weil er ihn schuldig bezahlen kann, aber erkennt selbst nicht, dass er ein Schuldner ist und war. Und ich glaube, dass das, was wir hier in dem Gleichnis von dem Weinberg sehen, dem Vorwurf dieses Arbeiters an den Herrn ist genau das. Es ist eine verdrehte Gerechtigkeit. Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht versteht, dass der Arbeiter lebt von dem Lohn des Herrn. Und nicht nur das, es ist ein guter Tageslohn, der ausreichend ist, der hinreichend ist. Er versteht nicht, dass er versteht nicht, dass er dankbar sein, also annehmen soll und sich freuen soll, dass er das bekommen hat, was ihm zugesagt wurde. Es ist Gerechtigkeit geschehen. Stattdessen wird sein Herz bitter. In Vers 13, Vers 14 sagt Jesus, da sagte der Gutsherr oder Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund. Und da seht ihr, wie Jesus diese Geschichte klar macht. Also, das sind Menschen, die aufbegehren, die unzufrieden sind, die neidisch sind, die einen Vorwurf der Ungerechtigkeit machen. Und welche Perspektive eigentlich der Herr hat hier? Er sagt, mein Freund. Er handelt an ihm freundlich. Ich tue dir kein Unrecht. Da ist kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Das ist sein Recht. Er will hier gütig sein gegenüber dem, der den ganzen langen Tag stand, der vielleicht unter der Sünde litt, wenn man es überträgt, der genauso Gnade gebraucht hat. Und Gott erbarmt sich über ihn. Und er sagt, er soll auch das ewige Leben haben. Und du ärgerst dich darüber. Du ärgerst dich darüber, dass der Vater ihm hilft, dass er für ihn sorgt, dass er auch ihn entlohnen will. Ja, vielleicht in der Nachfolge ihn sogar segnet. Wie kann es sein? Schau dir sein Leben an. Aber der Vater, was will er hier? Er sagt, mein Freund, ich entlohne dich gütig. Ich gebe dir, was du brauchst, gerecht. Und ich will auch dem genauso vergeben. Der Herr entscheidet das. Es ist sein Recht. Es ist nicht dein Recht, das zu bestimmen. Es ist nicht dein Recht. Wir sollen uns über die Gerechtigkeit Gedanken machen. Es sollte unser Leben umfassen, gerecht zu sein, Recht zu üben, Liebe zu üben, Recht zu wandeln. Aber wir sollten es nicht anmaßen, die Herren zu sein, darüber zu bestimmen, was Recht ist. Im Lichte Gottes kommt es nicht auf unser Werk an und nicht auf unsere Gerechtigkeit. Gott hat das Recht zu entlohnen, wie er möchte. Und er entlohnt es gerne. Das lernen wir in diesem Gleichnis. Er gibt dir den Teil, den er dir versprochen hat. Und erbarmt sich und gibt einem jeden, einem anderen, wenn er es möchte, einem anderen, der vielleicht in deinen Augen weniger getan hat, dessen nicht wert ist. Kommt dieser Gedanke der Ungerechtigkeit auch manchmal in dein Herz? Denkst du, dass du mehr tust als der andere? Beklagst du dich, dass du nicht genug Segen hast? Beklagst du dich vielleicht über den anderen in deinem Herzen, dass er mehr Segen hat? Oder dass dein Leben schwer ist? Jesus weist diesen Gedanken in gewisser Weise zurück. Der Gedanke, dass Gott ungerecht wäre, stellt uns auf den Boden der Tatsachen durch dieses Gleichnis. Gott, der Herr, ist derjenige, der das Recht hat, zu entlohnen, wie er möchte. Er ist souverän. Und das ist wichtig. Er lädt uns auch hier Ich denke, dieser zweite Punkt ist auch sehr wichtig. Er lädt uns hier auch zur Freude ein. Er sagt, ich will geben, mein Freund. Das Wesen des Weinbergbesitzers ist hier freudig, gebe ihn. Und dann er lädt dich dadurch auch ein, dich darüber zu freuen, dass der Weinbergherr auch für deinen Nächsten, also auch ein Tageslohn ihm gegeben hat, dass er genug hat zum Leben. Darf ich denn nicht mit dem tun, was mir gehört, nicht tun, was ich will, sagt er. Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Der Herr ist gütig. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, darüber mal nachzudenken, ob der Herr an deinen Geschwistern handelt. Ob du dich darüber freust, dass er an anderen handelt. Wir haben in der Lesung aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes oder der verlorenen Söhne, sagen manche, gelesen. Und da ist auch eben diese Einstellung des älteren Sohnes, die so, ja, die zerstörerisch ist. Ja. Aus einem Abend der Freude, aus einem Abend der Errettung, einer Feier der Errettung, kommt es zu einem Streit zwischen dem älteren Sohn und dem Vater. Es ist Bitterkeit da. Er ist nicht dankbar, er ist nicht glücklich, er ist bitter. Ein weiteres Beispiel möchte ich eine andere biblische Geschichte beleuchten. Es ist weniger eine Auslegung, aber es ist einfach ein Beispiel, wo wir vielleicht uns selbst finden, und ich möchte noch später was dazu sagen. Ihr erinnert euch sicherlich an Abraham, an seinen Sohn Isaac, an dessen Söhne Esau und Jakob. Wir können uns vorstellen, dass Abraham das, was er von Gott als Verheißung erhalten hat, dass es seinen Sohn gegeben hat und dass diese Verheißung weitergetragen wurde von Kind zu Kind. Und da ist nun Jakob und er bekommt 12 Söhne. Und da heißt es in der Bibel, diesen Jakob, den hat er besonders irgendwie, Josef hat er besonders geliebt. Häufig legen wir es heutzutage nach modernen Brillen aus, so habe ich den Eindruck. Wir sagen, ja, das ist auch nicht recht, dass er ein schönes Kleid dem Josef gab und den anderen nicht. Die Brüder von Josef wurden sehr bitter. Ich weiß nicht, die Bibel sagt selbst nicht, dass das der Grund war, dass der Vater ungerecht war, dass sie bitter wurden. Es kann sein. Es kann sein, dass er einfach von der Lieblingsfrau war, der Ältere. Es kann sein, dass der Neid der Mütter schon in die Kinder reingelegt wurde. Wir erinnern uns an die Geschichte, wie sie miteinander stritten und sich überboten. Nach der Liebe des Mannes vielleicht sich ausstreckten und sich ungerecht behandelt fühlten, bitter waren. Jetzt hatten sie dieses riesige Erbe von Gott versprochen und waren doch neidisch und bitter. Und vielleicht war dieser Sohn auch gar nicht so bevorteilt von seinem Vater, sondern vielleicht war er einfach ein vorbildhafter Sohn und als Bestrafung haben die anderen kein buntes Kleid bekommen. Die haben alle genug Kleider gehabt, die waren reich, haben ein großes Erbe von ihren Vätern, von ihrem Vater und von ihren Urvätern. Aber Josef hat vielleicht als Belohnung was bekommen. Ich weiß es nicht. So oder so, die Geschichte, die wir vorfinden, dass diese Brüder solch einen Neid solch eine Bitterkeit gegen ihren Bruder fanden, dass sie ihn ins Loch warfen. Guck mal, da kommt der Träumer. Er war jung noch. Und sie warfen ihn ins Loch und verkauften ihn sogar. Josef sagt später, ihr habt es böse mit mir gemeint. Gott hat diesen 12 was verheißen in gewisser Weise. Sie sollen das Land erben, aus ihnen soll noch mehr kommen, das Volk Israel. Aber da ist diese Bitterkeit. Der Vater, Jakob, freut sich an seinem Sohn. Was machen die Brüder? Sie hassen ihn. Zum Beispiel für Neid. Gott hat daraus trotzdem was Gutes gemacht, verstehe mich nicht falsch. Aber dieses Bild, das grausame Bild dessen, was sie mit Josef getan haben, das war böse. Lass ab von Neid. Sei nicht eifersüchtig, sondern schaue, und dazu ermahnt uns Jesus, glaube ich, durch dieses Gleichnis. Schau darauf, was Gott dir gibt oder was er deinem Bruder gibt und freu dich darüber. Schau auf den Vater, wie er gnädig ist mit dir. Lass ab von dem Neid. Die Apostel und auch Paulus, wir lesen zum Beispiel in 1. Thessalonich 5, Paulus sagt, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was ist der Wille Gottes für uns? Dankbar zu sein. Ein frommer Mensch versteht diese Dinge als böse, wenn wir neidisch sind, wenn wir diese Gerede, wenn wir böse Gedanken übereinander in unser Herz, unser Leben reinlassen. Er versteht, dass das böse ist. Und so Paulus hier als dieser Mann, der verständig geworden ist, dass wir eigentlich dankbar sein sollten, zufrieden, fröhlich, der das als lauter ersieht, als Recht vor Gott. Das ist unsere Stellung, dass wir Danke sagen, Herr, können wir morgen wieder zur Arbeit kommen. Danke, Herr, dass ich heute Klavier spielen konnte, auch wenn ich huste und ich bin da nicht der beste Vorbild, wirklich nicht. Aber ich möchte euch ermutigen zum Dienst. Aber nicht in der Weise, dass ihr einander in böse Art überbietet, sondern in der Weise, dass wir einander in Dienst überbieten. Dass wir Lauterkeit suchen. Dass wir nicht kein böses Gerede zulassen, keine Bitterkeit, kein Neid. Und wenn wir doch was merken in unseren Geschwistern, dass wir, wenn es Möglichkeit gibt, das sagen oder aber auch geduldig und in Liebe aushalten und dafür beten. Dass wir unsere Kinder ermahnen, wenn sie undankbar sind, aber in Liebe. Damit sie verständig werden, dass es ein böses Herz ist, das da undankbar ist. Ich weiß nicht genau, warum Jesus dann auf dieses Gleichnis hin sagt, so werden die Letzten die Ersten sein oder die Ersten, die Letzten sein, die Letzten, die Ersten sein. Aber mir scheint mit diesem Neid noch eine Gefahr einzugehen. Er will, meine ich, damit sagen, schaut, ihr wart von Anfang an da. Ihr habt die Gnade erlebt, aber ihr freut euch nicht. Ihr seid die Letzten geworden. Und die, die zuletzt waren, die freuen sich. Sie sind dankbar, weil der Herr gütig ist. Da ist eine Gefahr in unserem Herzen. Das ist, ich denke, unser sündiges Wesen, das immer zu dieser Vergleichen und Neid auch neigt. Bei einem mehr, bei anderen weniger. Wie gesagt, manche sprechen dann auch von Schoßsünden. Wir sollten gnädig miteinander sein. Aber lasst uns hüten vor dieser Sünde. Herr, bewahre uns. Amen.